Und auf diese kleine Fläche hat man den Vorteil, wenn man eine Woche da ist, kann man viel sehen. Es ist leicht zu bereisen und man kann in viele Regionen, in einem Aufenthalt viele Regionen, viele Städte besichtigen. Das ist der Vorteil von Tunesien.
Hallo zu Nimm mich mit, der Urlaubspodcast der Dare to Group. Mein Name ist Dominik Hoffmann und an meiner Seite ist wie immer Tourismusexpertin Saini Savané. Hallo, liebe Saini.
Hallo. Ja, ich bin an deiner Seite. Ich bin nicht in Tunesien und ich war auch schon lange nicht mehr in Tunesien. Deswegen freue ich mich sehr auf den Podcast. Es gibt Neues und es ist so ein Lieblingsland, Dauerbrennerland für viele auch. Aber du warst auch noch nicht da, das weiß ich.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig, dass wir solche Folgen machen. Dass
absolut.
Wir endlich mal wieder über Tunesien sprechen.
Endlich mal wieder. Herzlich willkommen. Bei uns ist Kerima Nuira vom Fremdenverkehrsamt Tunesien. Hallo, liebe Kerima.
Hallo, hallo Dominique, hallo Saney.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ich wollte dich eigentlich fragen, wo bist du gerade? Bist du in Tunesien?
Nee, ich bin gerade zurückgekommen. Ich war 2 Wochen in Tunesien jetzt im Juni, aber ich bin gerade zurückgekommen und sitze jetzt in meinem Büro.
In Frankfurt.
Und in Frankfurt. Aber wir haben auch also schönes Wetter heute hier.
Ja, das ist toll. Das, genau, nach der Hitze mal ein bisschen Abkühlung und es bleibt auf jeden Fall über 20 Grad. Das ist doch wunderbar. Das heißt, du bist vor 2 Wochen in Tunesien gewesen zum Urlaub machen?
Ja, ich war diesmal zum Urlaub, nicht Job, diesmal zum Urlaub. Ich wollte was sehen, auf eigene Faust, so neue Gästehäuser besichtigen, ein paar Hotels, bisschen auch schwimmen im Mittelmeer, ne, und überall was probieren, was essen, wo ich sonst nie die Zeit hatte. Wenn ich dann beruflich unterwegs ist, geht alles immer sehr schnell und hat man nicht die richtige Zeit, um sitzen, um zu genießen.
Ja, so. Das kennt vor allem Saini Savané, die ist auch immer auf Achse.
Ja. Genau, ja. Und die sitzt gerade und genießt, weil da waren jetzt schon ein paar Sachen dabei, die mir sehr vertraut vorkommen und wo ich auch merke, es gibt was Neues und es gibt Möglichkeiten, Tunesien zu genießen. Das möchte ich jetzt heute.
Ja, das werden wir in unseren beiden Folgen diese Woche alles besprechen. Kerima, wo bist du denn aufgewachsen? Du bist in Tunesien aufgewachsen, richtig?
Ich bin in Tunesien aufgewachsen, ich bin in Tunis, aber ursprünglich meine Familie kommt aus Monastir, das ist auch eine bekannte Stadt an der Küste, Mitte Tunesien, angeschlossen an einem internationalen Flughafen. Aber ich bin aufgewachsen in Tunis, in der Hauptstadt. Aber unsere Familie hatte immer die Gewohnheit, wenn Ferien sind, sind wir nach Monastir gefahren. Weil dort ist im Sommer das Klima viel angenehmer als in der großen Hauptstadt. Und die Strände sind wunderbar. Und da haben wir unsere Ferien verbracht.
Mhm. Ich kann das absolut nachvollziehen, weil gerade für kleine Kinder, habe ich damals gemerkt, ist das Mittelmeer dort perfekt. Breite Strände und dann geht das Wasser so richtig schön sanft rein. Also man kann die Kinder so reingehen lassen, man kann spielen, Sandburgen bauen. Monastir ist sehr bekannt, kann man nicht anders sagen. Also da habt ihr dann auch wahrscheinlich früh gemerkt, dass es dort viele Urlauber hinzieht.
Ja. Monastir ist wirklich ein Anziehungspunkt, so vor allem die Strände. Die sind sehr flach, man kann lange laufen im Meer und man hat immer das Wasser bis in den Knien. Das ist ideal für Kinder, für Familien mit Kindern. Ist ideal später, als wir älter wurden, gibt es auch im Monastir so eine Halbinsel. Da sind wir hingelaufen, da konnten wir auch tauchen. Da ist, wenn man besser schwimmen kann, geht man bis dahin. Und da ist auch eine felsige Küste im Monastir. Und das ist auch wunderbar, um die Unterwelt, das Wasser zu sehen und zu erkunden und auch zu Fisch fangen. Das haben wir auch oft gemacht.
Oh, das kannst du uns dann auch noch später erklären, wo genau das war, wie das heißt, diese Halbinsel. Aber war dann quasi schon dieses Ferienleben in Urlaubsorten der Grund dafür, dass du zum tunesischen Fremdenverkehrsamt gegangen bist?
Ja, vielleicht kann ich sagen, die Ursprünge können dort sein, dass ich immer sehr begeistert war von diesen Ferien, von dieser Zeit, wo wir hingefahren sind. Und das habe ich immer später dann in meiner Schule erzählt, an den Kommilitonen und die Schulkameraden. Und alle wollten mal mitkommen. Da hatte ich mal ein paar Freunde einmal. Und als wir noch jünger waren, also eine Freundin durfte mit. Und später als Erwachsene sind wir dann mit mehreren Freundinnen dahin gefahren und nehmen wir uns ein Hotel und wir besichtigen und machen uns und verbringen da schöne Tage.
Ja.
Zwischen Monastir und Madia auch. Madia ist auch eine wunderschöne kleine Stadt, die nicht sehr weit weg ist von Monastir, so ungefähr 40 Kilometer, hat auch wunderschöne Strände, eine schöne Altstadt, eine schöne Medina. Und auch Restaurant am Meer ist auch sehr sehenswert. Und das kann man alles zusammen machen. Monastir, Sousse und Madia.
Ah ja. Okay, also war es vielleicht wirklich schon vorbestimmt, so ein bisschen. Können wir schon sagen.
Ja.
Können wir schon sagen.
Ja,
Du sag
ja,
mal,
ja, ja.
wenn man online nach Tunesien schaut, dann kommuniziert ihr vor allem als tunesisches Fremdenverkehrsamt unter der Brand Discover Tunisia.
Discover Tunisia, ja.
Ja.
Wir sind präsent auf unsere, wir haben unsere Webseite, aber wir haben auch unsere, die Facebook-Seite und Instagram auch.
Ja. Gut, da kann man auch mal nachgucken.
Ja.
Sehr gut. Und wenn du hast eben schon gesagt, Monastir hat auch einen Flughafen, ja?
Hat einen internationalen Flughafen, ja. Ist
Okay.
bekannt, also wird angeflogen von, also alle Charterflüge, die aus Deutschland kommen, werden landen in Monastir.
Okay. Landen dort, das heißt, nach Tunis gibt es wahrscheinlich auch Verbindungen, aber das sind dann.
Tunis,
Ja.
dann hat man, wenn man im Hammamet ein Hotel reserviert hat oder dort wohnt, dann hat man einen Transfer von 60 Kilometer, dann landet man auch in Tunis oder in Monastir, auch Monastir, Hammamet ist auch so eine Stunde Fahrt ungefähr. Und dann gibt es einen internationalen Flughafen auch auf Djerba.
Ah ja.
Ja, auch
Ah.
wichtig.
Djerba.
Ja. Und Hammamet hast du gerade angesprochen, ist ja im Grunde genommen dann wirklich auf halbem Weg. Also ich kann es entweder von Tunis oder von Monastir anfliegen.
Fliegen,
Aber ich
genau.
bin dann, sobald ich in Monastir quasi von, ich sag mal, von Monastir Richtung Sousse, das ist alles Golf von Hammamet, oder? Ist das richtig?
Monastir von Sousse, nee, das ist nicht mehr. Monastir bis Hammamet, das ist schon fast die Sahelregion, das Mitte, Golf von Tunis, das ist der Norden, sag mal so, bis die südliche Seite, bis der Anfang von Nabeul, sagen wir so. Weil da fängt der Cap Bon, was man nennt der Cap Bon, die Region vom Cap Bon.
Kapo. Ah.
Ja.
Ja, es ist gar nicht so klein,
Ja,
Dominik.
also
Merkst du. Und dann
vielleicht,
noch mit Insel Djerba.
ja, also
Müssen wir schauen, wie wir das alles
ich wollte
schaffen.
gerade, vielleicht ordnen wir es ein bisschen ein, also gerade die für jemanden wie mich, der auch noch nicht da war, ihr beide kennt euch schon auch geografisch natürlich relativ gut aus, vielleicht auch dann gerade welche Urlaubsregionen es gibt, das wäre vielleicht mal ganz gut, sie nochmal zu benennen, also
Ja,
Monastir.
ja. Ja, also erstmal werde ich sagen, klar, Tunesien ist kein Riesenland, es ist ein kleines Land, es ist das kleinste Land im Nordafrika. Vom Norden bis dem Süden rechnet man 850 Kilometer und von rechts nach links, die höchste Breite, 280 Kilometer. Und auf diese kleine Fläche hat man den Vorteil, wenn man eine Woche da ist, kann man viel sehen. Es ist leicht zu bereisen und man kann in viele Regionen, in einem Aufenthalt viele Regionen, viele Städte besichtigen. Das ist der Vorteil von Tunesien.
Ja.
Und die Regionen sind nicht alle gleich, sind Unterschied. Die Vielfalt ist gegeben. Das ist nicht eine kleine Insel, wo alles ähnlich aussieht. Also, wenn man in Tunis ist, kann man Sidi Bou Said, Karthago sehen, das sind die Sehenswürdigkeit dort. Dann, wenn man weiter nach Süden fährt, hat man Hammamet, das ist der erste Badeort Tunesien mit seiner schönen Medina von Hammamet, die blaue weiße Häuser auch und die Die Strände von Hammamet und die Orangenhain sind auch sehr, sehr berühmt da, mit der Nebenstadt Nabeul, diese Töpferstadt, wo man die schönen Töpfer sehen kann und kaufen kann. Und das sind ungefähr 60 Kilometer. Von Hammamet bis, dann kommt die nächste Region, von Hammamet bis Sousse, das ist entlang der Küste alles, ungefähr sind wieder 80 Kilometer oder 100 Kilometer, so zwischen 80 und 100 Kilometer, das ist auch.
Darf ich da kurz auf einen Zwischenstopp, ja. Wenn wir von Hammamet runterfahren, kommen wir doch erst, also zumindest fand ich das für uns in der Touristik oder beim Reiseveranstalter wichtig, wir haben eigentlich dann noch zwischen Hammamet und Jasmin Hammamet.
Ah, Jasmin Hammamet, ja, das ist die neue jetzt Station, also die Region, die existiert schon über 20 Jahre. Also nach Hammamet, das ist der Ursprung Hammamet, danach 20 Kilometer weiter von dem alten Zentrum von Hammamet hat man Jasmin Hammamet. Das ist eine neue Region, von touristischer erschlossene Region mit sehr, sehr schönen neuen Hotels, mit riesenbreite Strände, wo man also sehr lange Spaziergänge machen kann am Strand. Und da wurde auch eine Medina gebaut, eine nachgemachte Medina, die sehr schön ist, die man besichtigen kann auch. Und das ist dann Jasmin Hammamet. Danach von Jasmin Hammamet bis Sousse, sind es Strände und es sind, haben wir ungefähr 80 Kilometer Fahrt.
Okay, also das wurde dann erschlossen.
Riesenstrand.
Irgendwann, also dann wann? Schon 80er, 90er? Jetzt, ja. Oder?
Was?
Jasmin Hammamet?
2000.
Ja, so. 2000, so im Jahr 2000.
Ah, okay. Ja, okay. 2000. Sandstrände, ja. Ah, okay. Und dann ist es wahrscheinlich auch dann, weil 2000, also.
Moderne Infrastruktur, okay. Promenade, um Fahrrad zu fahren entlang des Meers, also und moderne Hotelanlage, breite Straßen und auch eine nachgemachte Medina, die auch sehenswert ist, wo man auch Boutiquen, kleine Shisha-Café findet, kleine Restaurants
alles, was da sein soll. Okay. Und Jasmin von der Jasminblüte und dem Tee oder?
Ah, oder Jasmin, ja. Man hat das genannt Jasmin Hammamet, weil Jasmin ist eigentlich eine Blume, die bekannt ist in Tunesien. Die blüht besonders im Sommerzeit und vor allem nachts. Die blüht auf nachts. Eine der seltenen Blumen, die nachts blüht und die verleiht einen Duft in ihrer Umgebung und einen sehr schönen, angenehmen Duft. Und diese Jasmin werden als kleine Sträuche gemacht und die werden verkauft in den Cafés und so. Ach, an den die Männer hängen das hinter ihrem Ohr, die Frauen in ihrem Dekolleté oder es gibt auch Ketten aus Jasmin, so. Das trägt man so. Und das ist auch ein Zeichen, man schenkt diese Blumen als Zeichen fürs Willkommen.
Na schön, das zieht die, das ist doch toll, oder?
Ja.
Also,
ja.
Und schön und riecht gut. Und ich habe auch gehört, die wirken auch gegen Moskitos.
Die wirken gegen Moskitos, aber die werden auch in der Kosmetikindustrie als Extrakte, als Parfumextrakt gemacht und wird auch von renommierten Parfumhäusern, auch das Extrakt wird dort gekauft in Tunesien.
Also gute Namensgebung. Ja.
Ja.
Schön. Und dann kommen wir nach Sousse und jetzt ist auch schon zwei, dreimal das Thema Medina, also quasi der alte Bereich, die Altstadt gefallen. Jetzt haben wir schon in Tunis natürlich eine Medina, Hammamet hat eine Medina, Jasmin Hammamet hat eine nachempfundene, neuere Medina und Sousse hat auch eine Medina.
Ja, Sousse hat auch eine Medina und die ist auch eine UNESCO-Welterbe klassifiziert. Das ist die richtige Altstadt. Also Medina ist die richtige Altstadt und fast jede Stadt hat eine Altstadt. Da. Die bei Jasmin Hammamet, das ist eine nachgemachte, weil wie gesagt, die Jasmin Hammamet ist vor 20 Jahren gebaut worden und dann hat man ihm auch eine nachgemachte Medina gegeben. In 100 Jahren wird es auch eine alte Medina werden, aber jetzt ist es erstmal eine nachgemachte. Aber in Sousse sind auch Ist auch eine sehr schöne und sehr beeindrucksvolle Medina mit hoher Mauer und wo hinter den Mauern Wohnungen. Es gibt immer in der Medina-Straße, wo die Wohnungen sind, wo alte Wohnungen und eine Straße, wo die Geschäfte sind. Da? Also wie in jeder Stadt. Dann gibt es auch die Geschäfte sind verteilt. Hier sind die Straße für Schmuckgeschäft, hier ist die Straße für Parfumgeschäft, hier ist für Kupfer, hier ist für Leder, wie in einem Supermarkt, aber in eine andere Form.
Ja.
Und eben das Schöne ist, dass es sich abwechselt dann wiederum mit dem Straßenzug, in dem dann Wohnungen oder die sogenannten Dars, also du hast es schöner ausgesprochen als ich, aber da, wo quasi so Gästehäuser sind, so richtig schöne Schmuckstücke, dass man quasi dann weiß, in der Straße habe ich Ruhe, da wohne ich, da bin ich im Altstadtbereich und wohne da in Ruhe und in der Nebenstraße oder Seitenstraße, da gehe ich dann einkaufen oder ins Café.
Ja, weil in der Altstadt früher lebten die Leute in diese arabische Häuser, das heißt Dar, wo man vorne sieht man nur eine Tür auf der Straße, aber wenn man die Tür aufmacht, da ist Mitte drin, das ist typisch für die also arabische Häuser, so ein Hof mit einem Brunnen, einem Wasser und auch Pflanzen. Die Höfe sind alle unterschiedlich und rund um die Höfe sind die Zimmer, ne? Und heute viele Einwohner sind aus der Altstadt raus, aber diese Häuser existieren. Manche haben das geerbt, manche haben es gekauft. Und der Trend aktuell ist, die Leute, also die das so sehen als Investition, die renovieren diese Häuser. Die machen auch vielleicht ein oder zwei Etagen davon mit oben einen schönen Rooftop mit einer schönen Terrasse oben, wo man einen ganzen Blick hat auf die Altstadt und mit schön eingerichtete Zimmer, auch Klimaanlage und so weiter. Und das wird als Gästehaus angeboten auf den Markt und das findet man überall auf den Internetseite, kann man das auch aus Deutschland buchen für ein oder zwei Nächte. Und das ist schon ein Erlebnis wert, in so ein altes Haus so dort zu übernachten. Und am nächsten Tag hört man das Geklänge von der Altstadt, wie einer kommt mit seine kleine Kacheln, da muss er arbeiten. Und der kommt mit seinen anderen Instrumente. Und da fängt langsam das kleine Leben von der Altstadt. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Es ist schon ein Erlebnis wert. Und diese Gäste heute.
Könnte man auch kombinieren dann eigentlich, dass man sagt, man lernt wirklich mal Tunesien kennen, ist jetzt vielleicht nicht in Tunis, sondern eher vielleicht in der Urlaubsregion und sagt, man macht ein, zwei Nächte dort und geht dann nochmal eine Woche in ein Strandhotel.
Ja, das kann man auch machen, ein oder zwei Nächte. Und in jeder Stadt gibt es solche Gästehäuser. Manche sind in der Medina, manche sind mit Blick auf Meer, manche sind sehr schöne Villen und man trifft auch interessante Leute, Gäste auch, weil die Gästehäuser sind sehr begrenzt, sind 5, 7 Zimmer und man trifft sich abends, es gibt einen gemeinsamen Raum oder eine Terrasse mit einem riesen Grill und man kann zusammen was einkaufen gehen in der Altstadt oder auf dem Markt von der Stadt und was zusammen organisieren. Der Gastherr ist auch vor Ort, kann helfen mit der Orientierung, mit den Einkäufe und das ist also wirklich sehr interessant. Man lernt viel, man lernt was von der Gastronomie, man kann auch manche Gästehäuser geben Kurse von arabischer Kalligrafie, manche über arabische Musik.
Toll.
Und, das ist
ja ist wirklich mal was ja. anderes.
Das ist mal also was anderes als diese große Ressorts. Die sind auch schön, vielleicht.
Ja, also als Kombi finde ich das schön, wenn man dann was vom Land und Leute kennenlernt. Aber wenn wir da sind, jetzt gerade waren wir ja in Sousse und da möchte ich dich jetzt bitten, uns zu helfen, weil ich ganz am Anfang, als ich angefangen habe, ich habe das nicht ganz zusammengebracht. Das Port El Kantawi, ich glaube, das kennen schon viele, auch wenn uns Reisebüros zuhören, dass das ist wirklich Sousse geht in Port El Kantawi über, weil Port El Kantawi ist der Hafen von Sousse, so hört sich's an, aber ist gleichzeitig auch ein Strandgebiet mit vielen Hotels von wiederum Sousse, oder?
Sousse ist die Stadt, ist die drittgrößte Stadt von Tunesien. Es hat auch einen riesen Hafen, aber wo die großen Schiffe kommen. Und dann vor, ich glaube, 40 Jahren ungefähr hat man so entwickelt diese Anlage.
Ein Yachthafen,
Yachthafen,
oder?
Ein großer Yachthafen, ja, ja. Großer Yachthafen, aber also wo auch Häuser rundherum sind, Cafés und Restaurants. Und das ist der Port El Kantaoui. Der ist 20 Kilometer vom Kern von Sousse entfernt. Und rundherum sind auch Hotel. Man kann auch in den Häusern am Hafen wohnen, aber man kann auch in den Hotels rundherum da wohnen. Und es ist ein Gartenhafen, sagen wir, weil das ist eine ganz besondere Architektur und sehr schön gemacht. Und es ist, selbst da gehen auch die Tunesier und die Touristen gehen arm dort spazieren am Hafen. Und da sind die verschiedenen Yachten sind da an dem Hafen.
Mhm. Also ist Port El Kantaoui auch immer noch die Kombination, in der ich ein Urlaubsresort mir aussuche, aber dann rausgehe, flaniere, vielleicht woanders auch esse und auch ein bisschen Land und Leute und eben auch die Tunesier treffe?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da laufen abends im Sommer viele Tunesier, viele Touristen und es gibt kleine Boutiquen, kleine Restaurants, kleine Cafés und alles Mögliche. Nee, das ist wirklich ein sehr schöner Ort.
Lass
uns doch weiter Richtung Süden gehen in der zweiten Folge.
Vielleicht. Genau, und vielleicht auch noch die ein oder andere Sehenswürdigkeit dann auch noch mit reinnehmen. Gerade, wie gesagt, für diejenigen, die noch nicht da waren, über die Medinas haben wir schon gesprochen. Da gibt es ja noch ganz andere tolle Sachen, die wir entdecken können. Discover Tunisia. Kerima, vielen Dank. Bis Donnerstag, ja?
Okay.
Danke. Tschüss.